dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet dir so viel mehr. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Ist schon so ein bisschen her. 2005 von Xavier Naidoo, dem umstrittenen Mannheimer Sänger. Dieser Text und dieses Lied hat die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, das Sommermärchen, einige können sich erinnern, hier in Deutschland begleitet und wurde immer wieder gespielt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Xavier Naidoo hat das Lied geschrieben für seinen 3-jährigen Patensohn. Und er wollte ihm quasi was mitgeben für seinen Lebensweg. Und er schreibt selber, es ist hammermäßig, was hier passieren kann im Leben, aber einfach wird's nicht. Es ist hammermäßig, was dir passieren kann im Leben, aber einfach wird's nicht. In unserem heutigen Predigttext sagt Jesus im Grunde genau das zu seinen Jüngern. Dieser Weg, und damit meint er quasi den Weg ja, mit Jesus, den Weg in die Nachfolge, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben im Glauben, dieses Leben mit Jesus bietet dir so viel mehr. Es lohnt sich. Also, schauen wir uns mal an. Der Predigttext, Cori hat das ja eben schon so ein bisschen angekündigt, dass es nicht so ein ganz leichter Vers ist. Wir haben einen Vers daraus schon gehört. Gucken wir da mal rein. Ein Gespräch von Jesus mit 3 unterschiedlichen Leuten. Lukas 9. Als sie, also Jesus und seine Jünger, auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn, Jesus selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Jesus sprach dann zu einem anderen, folge mir nach. Und der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus spricht dann aber zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Herr, und jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst, deine Worte zu verstehen, dass wir hören, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Ja, also ihr seht schon, das sind 3 kleine Gespräche und ich möchte sie der Reihe nach durchgehen und ihnen immer eine Überschrift geben. Also das erste Gespräch fasse ich mal zusammen unter dem Stichwort Begeisterung alleine reicht nicht. Und gucken wir uns das nochmal an. Sie sind unterwegs, auf dem Weg und dann kommt jemand und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ich will bei dir sein, Jesus, egal was passiert. Jesus war ja quasi ein Rabbi, ein Lehrer und er sammelte Schüler um sich, wie in Israel damals ganz viele. Das war also gar nichts Ungewöhnliches. Und wenn man einem Rabbi nachfolgte, dann lernte man von ihm alle wichtigen Dinge übers Leben. Und man blieb bei ihm, zog mit ihm und war quasi das war so eine Ausbildung. Oder das war wie so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Man lernte von dieser einen Person. Und jetzt kommt da jemand und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ich will bei dir in die Ausbildung gehen, egal was es kostet. Egal, wohin du, was du machst. Das ist doch super, oder? Großartig. Da ist jemand Feuer und Flamme. Vielleicht hat er irgendwie ein Wunder gesehen oder hat davon gehört. Und jetzt ist er begeistert. Es gibt Momente, wo wir begeistert sind. Und dann in diesen Momenten neigen wir allerdings dazu, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Ne, wenn ihr begeistert von etwas seid, wenn ich begeistert von etwas bin, egal was, manchmal bin ich von einer Kaffeesorte begeistert oder vielleicht von einer Fußballmannschaft oder von einem Musikinstrument, von irgendwas, was ich gehört oder gesehen habe und dann neigen wir dazu zu sagen, es gibt nichts Besseres oder ich muss das unbedingt haben, egal was es ist. Ich verspreche, ich werde jeden Tag dieses Instrument üben oder ich werde dieser Mannschaft folgen, wohin auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ob ihr begeistert seid. Sprecht doch einmal ganz kurz miteinander. wo wart ihr mal so richtig begeistert von etwas? Wo habt ihr das mal erlebt? Oder wo habt ihr andere erlebt, die begeistert von etwas waren? Kleine Gesprächspause. Mich würde das ja jetzt interessieren, was ihr so besprochen habt. Ihr könnt auch nachher gerne beim Kaffee noch weitersprechen. Darüber redet man gerne, ne? Was einen begeistert, das ist was Schönes. Wie gesagt, merkt euch das, knüpft dann nachher nochmal an und kommt auch mal mit Leuten ins Gespräch, mit denen ihr vielleicht sonst noch nicht ins Gespräch gekommen seid. Manchmal erleben wir das ja auf den Glauben bezogen, dass wir auf den Glauben bezogen begeistert werden. Da geht jemand in den Alpha-Kurs und entdeckt auf einmal, wie toll das ist, Gemeinschaft zu haben, wie toll das ist, irgendwie an Gott zu glauben und ist total begeistert. Oder die Norwegen-Freizeiten, der Jugendarbeit, aber auch Erwachsenenarbeit. Man ist total begeistert. Man erlebt kribbelnde Gebetskreise, den Gesang in der Kapelle, Kerzenschein, Gemeinschaft, heilige Momente. Und dann rufen wir voller Begeisterung, Jesus, ich bin dabei, egal was passiert. Jesus, ich folge dir, egal was kommt. Und das sind wunderbare Sätze. Und ich glaube, Jesus freut sich auch total. An dieser Stelle aber sagt Jesus jetzt auf den, der begeistert zu ihm kommt, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Irgendwie eine verwirrende Antwort, oder? Weist Jesus den Mann hier zurück? Es könnte aber auch einfach so sein, dass Jesus hier versucht, seine Begeisterung etwas zu dämpfen und sagt, überleg mal kurz, was du da eigentlich sagst. Mach dir klar, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Begeisterung alleine kann irreführend sein. Das kann ganz kurz aufschäumend sein und im nächsten Moment ist man schon wieder für was anderes begeistert, wenn man sich quasi nur von seinen Gefühlen leiten lässt. Und Jesus könnte hier vielleicht sagen, warte mal kurz, überleg mal. Mach dir erstmal klar, was du hier eigentlich sagst. Ne? Ihr kennt das vielleicht, 10-jähriges Kind steht mit seiner Mutter im Musikgeschäft und steht vor der E-Gitarre und sagt, ich will das unbedingt lernen, ich verspreche auch, ich übe jeden Tag eine Stunde. Und die Mutter sagt, ja, weißt du, also toll, dass du jetzt so begeistert bist, aber nach einer Woche liegt die E-Gitarre vielleicht im Zimmer und du guckst sie überhaupt nicht mehr an. Also Begeisterung in allen Ehren, aber wenn man etwas Tieferes, Längeres haben will, braucht es mehr als einfach nur Begeisterung. Und es ist so, als ob Jesus hier sagt, mach dir mal klar, lass dich nicht nur von deinen Gefühlen leiten. Mich erinnert das an ein Gleichnis von Jesus, dem vierfachen Acker. Kennen vielleicht einige, da sät jemand Samen auf ein Feld und dieser Samen fällt auf verschiedene Ackerbereiche. Unter anderem auch auf einen Teil mit Felsen, wo nur ganz bisschen Erde ist. Und dann heißt es, einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging sehr bald auf. Na klar, die Sonne lässt die dünne Erde viel schneller warm werden und dadurch keimt es viel, viel schneller und schießt nach oben voller Begeisterung und man staunt. Dann heißt es aber, als die Sonne aufging, verwelkte es, weil es keine tiefen Wurzeln hatte, verdorrte es. Also es schießt nach oben, alle denken und staunen, wow, aber es hält nicht lange. Das ist ein begeisterter Glaube, der keimt und alle sind neidisch vielleicht am Anfang, weil man denkt, wie cool, diese Pflanze wächst so schnell. Aber es ist auf Gefühl basiert und das bleibt nicht lange. Sobald Schwierigkeiten kommen oder einfach nur das nächste tolle Ding, wo man begeistert von ist, dann ist auf einmal diese Pflanze verwelkt. Jesus freut sich über jeden und Jesus möchte jeden bei seiner Truppe dabei haben. Er liebt jeden. Aber an dieser Stelle warnt er den Menschen. Und es ist kurz vor Jerusalem, es ist kurz vor dem Ende am Kreuz, vor den auch schweren Strecken des Weges. Und Jesus betont hier die Ernsthaftigkeit. Dieser Weg wird kein leichter sein. Mach dir das klar. Und er sagt ja im Grunde, dass Tiere irgendwo eine Heimat haben, Füchse Gruben, Vögel Nester, aber der Menschensohn, also Jesus selbst, im Grunde keine Heimat hat. Im Grunde hat er kein Zuhause. Und sagt, wenn du mir nachfolgst, verlierst du im Grunde deine Heimat. In einem gewissen Sinne bist du heimatlos. Deshalb sind Christen immer mal wieder als Pilger dargestellt worden, die zwar hier auf der Erde wohnen und irgendwie ein Wegabschnitt hier auf der Erde sind, aber eigentlich hier kein Zuhause haben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben wirklich unsere wahre Heimat, auch wenn wir natürlich hier in Deutschland wohnen und irgendwie hier unser Zuhause haben, aber unsere wahre Heimat ist im Himmel. Und klar, wir wünschen uns ein bequemes Leben. Und das ist ganz normal und ganz verständlich. Wir wünschen uns ein weiches Bett, ein schönes Häuschen. Wir wünschen uns Versicherungen gegen alle möglichen Dinge und Rentenansprüche. Und Jesus hat da überhaupt nichts gegen. Das ist ganz normal. Wahrscheinlich ging es ihm ebenso. Aber an einer Stelle hat Jesus sein Werkzeug aus der Hand gelegt und die Schürze an den Nagel gehängt, hat seine Mutter zum Abschied geküsst und hat gesagt, Mama, ich muss jetzt los. Und dann ist er von zu Hause weggegangen und im Grunde vielleicht nie wieder hingekommen. Dann ist er seinen Weg gegangen, seinen Weg, den Gott ihm auferlegt hat. Und das war kein einfacher Weg. Na klar hat er oft was Fröhliches gemacht oder sie hatten schöne Zeiten, aber im Grunde war es ein Weg der Heimatlosigkeit. Ein Weg voller Ungewissheit und voller Unbequemlichkeit. Und kann es sein, dass auch unser Weg, wenn wir Jesus nachfolgen, dazu führt, dass wir bestimmte Bequemlichkeiten aufgeben müssen? Und ich glaube, das ist hier die Frage. Jesus fragt diesen Mann und sagt, weißt du, toll, dass du begeistert bist, aber bist du bereit, was aufzugeben? Bist du bereit, Bequemlichkeit aufzugeben? Vielleicht Pläne? Und das ist das, was Jesus uns fragt. Bist du bereit, was aufzugeben? Oder folgst du einfach nur deinem Gefühl der Begeisterung, weil es so schön ist? Es kann sein, dass Gott dich irgendwohin sendet. Kann das sein, dass Gott dich irgendwohin ruft, wo du vielleicht sagst, ach, ich will gar nicht. Ein Freund von mir, der auch Pastor geworden ist, hatte immer Angst, dass Gott ihn nach Sibirien schickt. Jetzt ist er in Lüdenscheid gelandet. Ich weiß auch gar nicht, ob das so viel besser ist. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, war auch damals schon das Kirchensteuersystem auf der Kippe. Und ich habe mir damals schon ehrlich überlegt, weißt du, das ist zwar so gesehen ein abgesicherter Beruf, aber willst du auch Pastor werden, wenn das System kippt und du vielleicht nicht viel verdienst und es nicht ein sicheres Beamtenverhältnis ist? Das war damals unklar, ist heute auch noch unklar, aber man merkt, Systeme ändern sich nur sehr, sehr langsam. Aber ich habe mir schon bewusst die Frage gestellt, bist du auch bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen? Bist du bereit, wenn Jesus dich ruft, etwas von deiner Bequemlichkeit abzugeben? Wenn Jesus dich zu einem anderen hinruft und sagt, du besuch den doch mal. Vom Sofa aufzustehen, Fernseher auszumachen und irgendwo hinzugehen, wo du vielleicht normalerweise nicht hingehen würdest. Manchmal wird es anstrengend, manchmal lachen vielleicht andere. Und ich meine, auch heute verlieren in anderen Erdteilen Christen, wenn sie sich zu Jesus bekennen, ihren Beruf, ihre Familie und manchmal auch ihr Leben. Es kann sein, dass der Weg der Nachfolge dir Nachteile bringt. Bist du bereit? Begeisterung alleine reicht nicht. Erste Begegnung. Zweite Begegnung, Ausreden gelten nicht. Jesus sprach zu einem anderen Mann, folge mir nach. Und der sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus sagt zu ihm, lass doch die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Diesmal ruft Jesus jemanden und dieser Mann zögert. Er weicht aus und er verweist auf die Bestattung seines Vaters. Und ich meine, das ist ja eine religiöse Pflicht, auch eine menschliche Pflicht, wenn der Vater stirbt, dass ich da zur Beerdigung gehe. Was für ein verantwortungsloser Sohn würde da nicht hingehen? Und Jesus entgegnet hier scheinbar hart, lass doch die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass Jesus sagt, du darfst nicht zu der Beerdigung deiner Eltern. Also darum geht es nicht. Es ist natürlich unsere familiäre Pflicht, wenn bei uns in der Familie oder auch sonst jemand, den wir kennen, wenn der stirbt, dass wir da zur Beerdigung hingehen. Die Antwort von Jesus macht hier nur Sinn, wenn der Mann diesen Satz irgendwie als Ausrede verwendet, um Jesus nicht folgen zu müssen. Er zögert, er hadert, er ist hin und her gerissen. Und darauf zielt Jesus dann ab und sagt, hör auf, Dinge vorzuschieben. Hör auf, Ausreden zu finden, damit du nicht nachfolgen musst. Mir fällt die Geschichte von der großen Einladung ein, die wir auf dem Konfi-Wochenende immer erzählen. Also alle die, die schon mal auf dem Konfi-Wochenende waren, kennen diese Geschichte von jemandem, von einem reichen Menschen, der ein Riesenfest veranstaltet und dazu alle seine Freunde einlädt. Und dann sendet er seinen Diener und der Reihe nach hat jeder eine Ausrede. Ich habe gerade geheiratet und muss mit meiner Frau in die Flitterwochen. Ich habe mir gerade ein schönes Auto gekauft und muss ein bisschen polieren. Ich habe ein Boot gekauft und möchte ein bisschen auf dem Dümmer, da sind wir immer am Konfi-Wochenende, auf dem Dümmer ein bisschen segeln. Jeder hat irgendeine Ausrede und man ahnt, es ist im Grunde nicht wirklich ein Grund, sondern eigentlich schiebt man nur irgendetwas vor, weil man nicht wirklich will. Und die spannende Frage ist schon, was für Ausreden haben wir, wenn es um Nachfolge geht? Wenn Jesus uns ruft und sagt, folge mir nach. Ich möchte, dass dein Leben meinem Leben gleicht, sagt Jesus. Ich möchte, dass du mir ähnlich bist und dass du Dinge tust in dieser Welt, Salz bist, Licht bist. Was sind deine Ausreden, um das nicht zu tun? Keine Zeit, keine Kraft. Ich will lieber Sport machen. Work-Life-Balance. Ich möchte lieber Zeit für meine Hobbys verbringen. Das kann auch auf den Sonntagmorgen bezogen sein. Ich meine, was sind die Ausreden von all denen, die heute nicht da sind? Oder in der Woche, was sind die Gründe, weshalb ich mir nicht Zeit nehme, um mal in der Bibel zu lesen, um mal still zu werden, zu beten? Denn wir wissen ja eigentlich, es tut uns gut, es ist wichtig. Und ich meine, wenn ich Jesus nachfolgen will, heißt es ja auch, ich verbringe Zeit mit ihm. Oder in der Gemeinde mitzuarbeiten. Jesus hat uns Gaben gegeben und möchte, dass wir diese irgendwie einsetzen. Was ist deine Ausrede, um das nicht zu tun? Keine Zeit, keine Kraft. Oh, es ist so stressig alles. Und Jesus spitzt hier die Frage zu. Und im Grunde sagt er, es geht doch hier um Leben und um Tod. Wenn du zurückbleibst in deinem alten Leben, dann ist es so, als wenn du auf dem Friedhof stehen bleibst, am Grab und nicht wieder zurück ins Leben kommst. Dabei wirkliches Leben findest du bei mir. Jesus kommt ja, um das Leben zu bringen. Und wenn du mir nachfolgst, sagt Jesus, findest du das wirklich tiefe Leben. Du willst Sport machen und Sport ist ja auch gut. Aber vielleicht erhoffst du dir vom Sport dein wirkliches Glück. Vielleicht hast du irgendein Hobby und sagst, wenn ich das mache, dann bin ich so richtig glücklich. Oder du sagst, du brauchst einfach Ruhe. Das ist auch gut, aber von deiner Ruhe kriegst du nicht wirkliche Ruhe. Jesus sagt, erst wenn du mir nachfolgst, kriegst du im Tiefsten das, wonach du dich sehnst. Augustinus, der Kirchenvater, sagt ja, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das, wonach wir uns wirklich sehnen, bekommen wir nicht im Fitnessstudio oder im Kino oder, keine Ahnung, auf der Terrasse beim Glas Rotwein, obwohl das alles schöne Dinge sind, sondern das, was wir wirklich brauchen, finden wir erst in der Nähe von Jesus, finden wir in der Nachfolge. Und Jesus fordert uns heraus, lass doch deine Ausreden sein. Keine Ausreden. Ausreden gelten nicht. Nach dem ersten Punkt, Begeisterung alleine reicht nicht. Ausreden gelten nicht. Dritte Begebenheit, zurückschauen geht nicht. Da kommt noch ein Typ. Vielleicht hat er die anderen Gespräche mitgehört und sagt jetzt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Und Jesus hat dafür kein Verständnis, sondern er sagt dann diesen Satz, den haben wir am Anfang schon gehört, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das hört sich auch wieder hart an. Jesus, warum stößt du den Menschen so vor den Kopf? Und auch hier müssen wir erstmal so ein bisschen überlegen, was das bedeuten könnte. Damals hat man ja mit Ochsen gepflügt. Das macht man heute in anderen Landeserdteilen auch noch. Ne, man hat so einen Ochsen vor den Pflug gespannt und der Bauer musste dann den Pflug tief in die Erde drücken, um die Furchentiefe zu bestimmen. Und dann trabten die Ochsen los und der Mann musste im Grunde die Spur halten. Denn die Ochsen laufen einfach. Und jetzt ist es so, dass wenn man nach hinten guckt, dann gehen vorne die Ochsen irgendwo anders hin und dann wird die Furche quer und krumm. Und deshalb sagt Jesus, ist doch logisch, wenn man wenn die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, das wird nichts. Alle wissen das, ja klar, das kann man nicht machen. Zurückgucken beim Pflügen verursacht Chaos. Und dieses Bild nimmt Jesus jetzt auf und sagt, wenn du mir nachfolgst, musst du nach vorne schauen. Und das ist irgendwie total logisch, weil das Wort nachfolgen heißt ja schon, ich laufe jemandem hinterher. Ich folge jemandem nach. Und wenn ich nicht auf den gucke, der vor mir geht, dann folge ich nicht nach, sondern laufe ich einfach irgendwie rum. Nachfolgen heißt hinterherlaufen und nicht einfach nur rumlaufen. Wer Jesus nachfolgt, der muss auf Jesus gucken. Der muss die Augen auf Jesus haben. Wie Schüler auf den Lehrer schauen und nicht aufs Handy. Wenn man aufs Handy guckt, wird man nicht unbedingt schlauer. Der Clou liegt, auf den Lehrer zu gucken und zu hören, was er sagt. Oder ein Auszubildender, ein Azubi muss auf den Meister schauen. Der zeigt ihm, was zu tun ist. Nicht unbedingt das Handy oder in der Luft rumzugucken oder so. Oder zurückzugucken, zu überlegen, was war gestern Abend alles. Das ist nett, aber davon lernt man nichts. Augen auf Jesus gucken. Wenn ich zurückgucke auf mein altes Leben, wenn ich andere Dinge anschaue, wenn ich zu sehr in Gedanken um das Fitnessstudio kreise oder zu sehr um den Rotwein kreise auf der Terrasse oder zu sehr mit dem Hausbau beschäftigt bin, das sind alles tolle, wichtige Sachen. Aber davon lerne ich nicht in der Nachfolge, davon gehe ich nicht vorwärts. Man kann nicht beides, das alte Leben haben und das neue, Jesus nachfolgen. Dietrich Bonhoeffer hat ein schönes Büchlein geschrieben zum Thema Nachfolge und zu dieser einen Situation sagt er folgenden Satz: Es ist offenbar, dass in diesem Augenblick Nachfolge aufhört, Nachfolge zu sein. Sie wird zum menschlichen Programm, also rumlaufen, Aktion, dass ich mir einteile nach meinem Urteil, das ich rational und ethisch rechtfertigen kann. Dieser dritte Mensch also will nachfolgen, aber schon indem er es ausspricht, will er es nicht mehr. Denn Nachfolge verträgt keine Bedingungen, die zwischen Jesus und den Gehorsam treten könnten. Wenn man sagt, ich will Jesus nachfolgen, aber guckt im Grunde auf ganz andere Dinge, dann läuft man auch rum, aber nicht Jesus hinterher. Dann wird es ein menschliches Programm. Ich muss meinen Blick auf ihn richten und automatisch natürlich von anderen Dingen weggucken. Ich richte mich bewusst auf Jesus aus. Früher habe ich auf Geld geschaut und alles irgendwie gemacht, damit ich möglichst viel Kohle kriege. Das war das, worauf ich geguckt habe, worüber ich nachgedacht habe, wo ich Dinge ausgerechnet habe, weil ich dachte, dann werde ich glücklich. Heute weiß ich, ich gucke auf Jesus und mein Glück kommt von ihm. Früher habe ich nach Anerkennung geschaut und alles, was ich getan habe, immer überlegt, wie kriege ich möglichst viel Anerkennung, dass die Leute mich mögen. Das war alles. Heute gucke ich aber auf was anderes und kriege meine Anerkennung von Gott. Ich bin ein Königskind. Ich bin adoptiert vom lebendigen Gott. Das gibt mir Wert und Würde. Früher habe ich alles getan, was mir Spaß macht. Spaß war im Mittelpunkt. Hauptsache Spaß haben. Jetzt merke ich, dass Jesus mir eine Erfüllung gibt, die viel tiefer ist als hier mal ein bisschen Spaß und da mal ein bisschen Spaß. Also ich muss weggucken von alten Dingen, obwohl diese Dinge an sich alle nicht schlecht sind. Und ich natürlich auch noch alte Dinge weitermachen kann, aber die Hauptblickrichtung ist eine andere. Zurückschauen geht nicht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer, singt Xavier Naidoo. Und Jesus sagt im Grunde auch, Leute, macht euch klar, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann wird es schwierig werden, hier und da. Aber ihr bekommt etwas, was so reich und so schön ist, nämlich die Gegenwart Jesu. Und das, was wir von ihm bekommen, ist so viel besser als das, was wir zurücklassen. Folgt mir nach. Und jetzt würde ich gerne, dass wir ein Lied schauen, ein Gebet, Jesus, wir sehen auf dich. Und vielleicht macht ihr es zu eurem Gebet und sagt Jesus nochmal wieder neu, okay, heute Morgen, ich möchte nochmal wieder neu versuchen, dir nachzufolgen und möchte nochmal neu ernsthaft Ausreden zählen, nicht Begeisterung alleine reicht nicht und zurückschauen geht auch nicht. Wir hören dieses Lied und sehen darauf.